Ja, herzlich guten Morgen auch von meiner Seite allerseits. Das Teil ist ja langsam unentbehrlich. Ihre durchschnittliche Bildschirmzeit von der letzten Woche, oh je, meine, 3 Stunden 58 Minuten, 5% weniger wie letzte Woche, immerhin. Aber jetzt müssen wir da mal noch schauen. Oh nein, da sieht es gleich aus. Und erst der Computer. Ich muss das Ding 2-3 Mal aufladen mittlerweile, weil man ist ja eigentlich nur noch online unterwegs für jedes Gespräch, für jedes Meeting. Selbst den Schülern schicke ich Lernvideos, damit ich nicht die Tasten alle 5 Minuten putzen muss. Ja, was mache ich ohne die Teils? Aber manchmal habe ich es auch ein bisschen satt, ehrlich gesagt. An dem Donnerstag, wo es bei uns vor 2 Wochen so fest geschneit hat, habe ich plötzlich zu Abend um 6 Uhr gemerkt, uiuiui, ich habe nur noch 8%. Und habe gedacht, ach, wenn ich jetzt stecken bleibe, da irgendwo, dann kann ich nicht einmal mehr irgendjemandem anrufen. Zum Glück habe ich dann im Schulzimmer so ein Teil gefunden, so ein Abspielgerät, wo ich mein Handy aufladen in den nächsten 2 Stunden. Macht, die habe ich mein Auto ausbuddelt, zu Wederschwil unter so viel Schnee, man glaubt es ja nicht. Und dann ist es losgegangen im Schritttempo. Mein Navi hat dann gesagt, wenn ich 58 Minuten einsparen will, soll ich gescheiter am See nach. Normalerweise wäre ich in einer halben Stunde daheim. Das Pfäffchen vorne hat das Navi gesagt, die Strecke zwischen Rüti und Wald ist gesperrt. Es war mittlerweile schon über 9 Uhr. Und ich dachte, ja gut, ich muss auf Eschenbach führen, hinten rauffahren. Irgendwann bin ich an der Tankstelle raus. Zum Glück hatte ich noch ein bisschen Prozent und habe dem Nachbarn angerufen und gesagt, du, wie ist das bei euch oben? Kann man überhaupt noch rauffahren? Und meinst du, ich kriege den Schnee vor der Garage weg? Also der erste Nachbar war auch noch nicht daheim gewesen, der war auch noch unterwegs gewesen. Und der zweite Nachbar, den ich ein bisschen Skrupel hatte, es war 21:15 Uhr, rauszuschälen, hat gesagt, ja, ich habe mein Auto schon um 5:30 Uhr im Dorf runtergelassen. Du hast wahrscheinlich Schnee bis über die Knie. Vergiss es. Ich bin eigentlich nur noch 5 Minuten von daheim weg gewesen, aber ich habe noch mal etwa 20 Minuten gebraucht, bis ich daheim gewesen bin. Nirgends mehr im Dorf einen Platz, wo man das Auto anstellen könnte. Irgendwann habe ich so einen Strassenrand angepfercht, wahrscheinlich war es auf dem Trottoir, keine Ahnung. Ich habe einfach gehofft, die Flut käme noch nebendran vorbei, ohne dass meine Seite nachher offen ist. Und ich bin da die Stege auf. Es war wie eine weisse Rutschbahn gewesen, noch so viele Geländer hat rausgeschaut. Oh, und ich war daheim gewesen. Und ich habe es geschafft und ich habe nicht einmal die Rettung gebraucht. Am nächsten Tag habe ich mein Auto ausbuddelt. Der Nachbar ist mit der Schneefräse gekommen, zum Glück. Es hat schon gelangt, dass ich die Stege freischaufeln musste. Ich mit Schuss oder Hang auf und dann zack in die Garage rein. Das Tor war schon offen gewesen. Oh, jetzt ist auch mein Auto am Schermen, oder? Ja, es war immer noch kritisch gewesen. Und es hat wieder geschneit und wieder geschneit. Und am nächsten Morgen bin ich früh aufgestanden, habe geschaufelt, bin ins Auto reingesessen. Und dann nur noch piep. Und alle Lichter haben geleuchtet. Ich dachte, nein, was ist jetzt los? Ich war ja froh, bin ich am Vortag noch heimgekommen. Aber jetzt war auch meine Autobatterie leer gewesen. Zum Glück gibt es den TCS, der hat da etwas angeschlossen und dann hat er gegürgelt und gemacht. Und 10 Minuten lang ist hinten eine schwarze Rauchwolke rausgekommen. So wie wenn wir einen Siebenschläfer kremieren. Und er hat gesagt, ja, der ist versoffen. Keine Ahnung, was das meint, aber naja. Also nicht ein Siebenschläfer, glaube ich, mein Motor. Aber auf alle Fälle bin ich froh gewesen, ob wir auch mein Auto wieder in Schwung bringen können. Einfach indem man da so eine Batterie ansteckt. Mit diesen Geräten ist das noch ganz gut. Man kann den Akku wieder aufladen, sogar bei einem Auto. Aber was, wenn meine persönliche Batterie leer ist? So ist es mir am Freitag gegangen. Vielleicht liegt es an dem komische Wetter, wo man nie das Gefühl hat, dass es eigentlich richtig Tag ist, so wie heute. Vielleicht liegt es an diesen Wetterwechsel oder an meinen Hormonschwankungen. Das können wir Frauen ja auch noch vorschieben. Ich kann einfach nichts mehr machen. Auch der zweite Kaffee hat nichts gebracht. Ich hätte hier die Predigt döckeln, aber meine Gedanken, ich kann sie nicht mehr im Griff haben. Ich habe gewusst, ich habe über den Mittag mein medizinisches Training gefunden. Gut, nachher bist du im Schuss. Nachher bist du langsam wieder auf Temperatur. Nach dem Training habe ich mir irgendetwas in die Mikrowellen hineingeschoben. Und ich habe mich fast nicht mehr aus dem Stuhl rausgekriegt. Doppelter Espresso hilft eigentlich immer. Dann sehe ich, dass meine Katze da im Schlafzimmer breit über mein ganzes Bett liegt. Ich habe vergessen, die Türen zuzumachen. Und eigentlich darf sie das nicht. Also, und so lange gezogen habe ich sie schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie so lange kann sein kann. Ich habe gesagt, du, hey, komm da, leg da, komm. Und ich fand, das Einfachste ist, wenn ich mich jetzt einfach rasch da reinlege, um ihr zu zeigen, ich liege ja auch nicht in dein Nestchen, das ist meins. Und ich fand, gut, so vielleicht eine Viertelstunde Powernap. Vielleicht würde das etwas bringen. Ich bin verwacht, als es dunkel war, wirklich dunkel. Meine Batterie war einfach leer. Und ich hatte noch kein Wort reingetöckelt von meiner Predigt heute Morgen. Zum Glück hatte ich noch einen freien Samstag. Und zum Glück ist das nicht Alltag. Zum Glück ist das nicht Dauerzustand. Aber es gibt so Momente, wo man merkt, jetzt läuft einfach nichts. Und jetzt kann ich auch nichts produzieren. Jetzt bin ich noch in dieser glücklichen Lage, dass ich nicht 3 Kinder habe, die quengeln. Die Katze ist dann schön bei mir geschlafen, Rücken an Rücken. Sie hat es genossen. Aber ja. Es gibt so Momente, wo die Batterie leer ist in unserem Leben. Und die Frage ist dann, was machen wir? Wie können wir unsere Batterie wieder aufladen? Und ich denke, der erste Schritt dazu ist, sich einfach mal einzugestehen, dass die Batterie leer ist. Nicht zu örgeln und örgeln und örgeln dabei, läuft eigentlich schon lange nicht mehr. Dass wir eben so eine Zeit brauchen zum Aufdanken. Das ist in unserer Gesellschaft nicht sehr akzeptiert. Wir müssen liefern und leisten. Das ist das, was verlangt wird. Sogar einfach das Arbeitsamsein, das ist doch so eine richtige christliche Tugend bei uns, oder? So in der Tradition von Calvin. Nützt den Tag, bist fleissig, tu Gutes. Immer und überall. Sonst haben wir ein schlechtes Gewissen. Unsere Südländer-Freunde, die machen ohne schlechtes Gewissen eine Siesta. Wir machen höchstens einen Powernap, so mit dem Schlüssel in der Hand. Und wenn er dann runterfällt, dann nachher müssen wir weiterarbeiten. Jetzt kann man ja schon nicht sagen, dass wir einen Haufen Bericht darüber haben, dass Jesus mit seinen Jüngern abgehangen ist und chillt hat. Wir wissen nicht, wo er seine Ferien verbracht hat. Ob er immer genug geschlafen hat, ist auch fragwürdig. Und so haben wir so ein gewisses Bild im Kopf. Wir haben das Gefühl, er hat doch immer bis an den Rand von seinen Kräften sich aufgeopfert und den Menschen geholfen. Ich meine, er war schon so müde, dass er hinten im Boot geschlafen hat, obwohl ein riesiges Unwetter getobt hat. Aber ist es tatsächlich so, dass Jesus immer mit dieser strotzenden Kraft unterwegs war, übernatürlicher Elan und Energie und das auch von seinen Jüngern gefordert hat? Ich glaube, Jesus hat in seiner 40-tägigen Fastenzeit sehr gut gelernt, mit seinen Kräften auszuhalten, zwangsläufig. Auf sein physisches Befinden, aber auch sein psychisches Befinden. Und er hat dort gelernt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern muss die Beziehung zum Vater, zum himmlischen Vater. Aber er war ja auch durch und durch Mensch gewesen und er musste schwierige Situationen meistern wie wir. Und er musste sie verarbeiten. Und wenn wir genau lesen, merken wir doch, es hat manchmal auch ein bisschen an seinen Nerven zerrt. Er war manchmal ein bisschen ungeduldig. Vielleicht ein bisschen ruppig. manchmal ziemlich grob in seiner Wortwahl, vollkommen im Bewusstsein, dass er seine Zuhörer damit brüskiert. Die einen gesagt, das ist, kann man nicht mehr hören, müssen wir gehen. Das passt nicht so ganz zu dem süßlichen, heilen Welt-Jesus, den wir vor unseren frommen Augen haben. Dabei macht ihn das doch so viel menschlicher. Uns selber einzugestehen, dass wir jetzt gerade am Limit laufen, dass wir dringend eine Pause brauchen, das ist ein wichtiger erster Schritt. Und wir sollen lernen, auf so körperliche und psychische Signale achten. Lasst uns mal hineinschauen. Ich nehme noch mal die gleiche Begebenheit, die ich in meiner letzten Predigt genommen habe. Das mal aus Matthäus 14. Ich schaue sie jetzt an aus Markus 6. Und wir erinnern uns, dass Jesus und die Jünger gerade erst erfahren haben, auf was für eine schreckliche Art der Johannes enthauptet worden ist. Das hat betroffen gemacht und hat sie beschäftigt. Matthäus 6, Vers 31. Kommt mit, forderte Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Auszieht die Straße. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Darum haben sie doch so hungrige Bücher gehabt. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, um alleine zu sein. Jesus hat gespürt, was die Jünger jetzt brauchen. Und ich kann mir gut vorstellen, er hat vielleicht auch seine eigenen Fragen gehabt. Hätte er Johannes können helfen? Ist da etwas schief gelaufen? Und Zeit im Boot nutzen sie, um einfach mal runterzukommen. Wir lesen nichts von einer Lehrstunde, keine Diskussionen mal. Die Worte fehlen im Moment. Der Tank ist leer, der Magen knurrt und die Seelen sind verwirrt. Der Wind bringt sie nur langsam ans Ziel und die Leute vom Ufer, die können gut mitverfolgen, wohin sie Kurs nehmen. Und dann sputen sie und springen sie um den See herum, um möglichst die nächste Veranstaltung von Jesus nicht zu verpassen. Selbst die Kranken werden angekarrt und die Blinden werden angeführt und die anderen humpeln hinterher. Niemand will die nächste Heilungsversammlung von Jesus verpassen. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Oder so, wie wir das in der letzten Predigt bei Matthäus 14,14 gelesen haben. Als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl und er heilte ihre Kranken. Not war da. Man kann nicht wegschauen. Sie hatten andere Pläne, aber Jesus muss jetzt diesen Menschen helfen. Aber am Abend, nachdem die riesige Volksmenge gemeinsam das Wunder der Vermehrung erlebt hat, bleibt Jesus konsequent. Jetzt ist definitiv die Zeit gekommen, wo er muss an seine Jünger und an sich denken. Auch in der grössten Not und Bedürftigkeit, selbst in der erfüllendsten Aufgabe, im Hoch von einem grossartigen Wunder, brauchen wir Auszeiten. Und die sollen wir uns nehmen. Und so schirmt Jesus seine Jünger ab und er hat auch die Weisheit und die Autorität, das durchzusetzen. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er selbst wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Danach ging er auf einen Berg, um zu beten. Jesus hat die Weisheit, da einen Punkt zu machen. Wenn alle zu dir aufschauen, wenn alle Erwartungen in dich haben, dann ist das nicht ganz einfach. Wenn noch mehr Menschen Heilung brauchen und ein tieferes Verständnis von Gottes Reich suchen, ja, wenn sie willig sind, da noch Tage auszuharren und dir zuzulassen, dann braucht es einiges, da jetzt einen Riegel zu schieben. Die Leute haben ja nichts Schlechtes von ihm wählen, im Gegenteil. Sie waren hungrig. Natürlich, ihr Hunger war jetzt gestillt, aber sie waren geistlich hungrig. In der Erzählung durch Johannes wird da nochmal ein weiterer Aspekt sichtbar, der zeigt, wie entscheidend es war, dass Jesus da ganz konsequent gehandelt hat. Ich lese aus Johannes 6, 14. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, riefen sie begeistert: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll, so wie Mose es angekündigt hatte. Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz alleine. Jesus hat sich sofort dem Hype entzogen. Und er hat auch seine Jünger vor dem Hype geschützt. Er wird einige enttäuschte Gesichter zurücklassen. Und so ein begeisterter Mob, der kann ganz schnell ins Gegenteil kippen. Enttäuschung kann ganz schnell in Wut umschlagen. Der heilige Moment von dem legendären Wunder von der Vermehrung, wo die Menschen an ihren grössten Befreier und Prophet Mose erinnert haben. Der Moment darf nicht vom Feind missbraucht werden. Jesus unterbindet das. Auch wenn die Absicht sicher schmeichelhaft war. Doch auf dem Fuss hat man Jesus nicht verwünschen können. Dieser Versuchung ist er ja schon in der Fastenzeit widerstanden. Auf geistliche Durchbrüche und Wunder folgt ganz gern ein Angriff vom Widersacher. Wie gern würde er kaputt machen, was gerade geschehen ist. Wie gern würde er rauben, was die Leute an Himmlischem erlebt haben. Das geht sogar mit falscher Lobhudelei. Oder jemanden aufheben, auf den Thron hieven, bevor Gottes Zeit gekommen ist. Jesus entzieht sich dem und sucht Gemeinschaft mit dem Vater im Gebet. Jetzt muss er seine Batterie aufladen. Ich finde es so schade, hat dort niemand Müsli spielen und zuhören, wie Jesus sich gestärkt hat. Ich wüsste zu gern, wie Jesus das gemacht hat. Hat er echt mit dem Vater über seine offenen Fragen geredet? Vielleicht hat er gesagt, ist das wirklich nötig gewesen, dass Johannes so einen brutalen Tod hat müssen sterben? Das ist ja schlimmer wie jedem Krimi, der Kopf auf dem Silbertablett. Hey, das haben die nicht all Tag vor Augen gehabt. Warum so grausam? Warum mit so viel Hohn und Spott verbunden? Hätte ich etwas tun können? Wir wissen es nicht und vielleicht hat der Vater gesagt, los mein geliebter Sohn. Ich bin sehr gnädig mit dem Johannes, er hat nicht lange gelitten. Das ist zugegangen. Stell dich darauf ein, du wirst leiden an dem Kreuz. Stell dich darauf ein, die Leute werden dich verhöhnen und verspotten. Das wirst du machen aus Liebe zu diesen Menschen, die sollen gerettet werden. Und zur Ermutigung für all die, die eines Tages in meinem Namen auch leiden. Das ist dein Weg. Vielleicht hat Jesus auch Fragen gehabt, wie, was mache ich mit dieser Herde ohne Hirte? Ich kann doch nicht überall sein. Ich bin ja nicht mehr lange da. Und meine Jünger, die checken es einfach noch nicht. Die haben keinen Glauben. Die drehen sich um ihre eigenen Probleme. Vielleicht hat der Vater dann gesagt, nur Geduld, ich bin dran. Wenn du dann wieder bei mir bist, dann schicken wir ihnen den Heiligen Geist. Der wird sie alles lehren. Der wird sie stärken und ihren Glauben aufbauen. Es kann auch gut sein, dass Jesus einfach in dieser Zeit seine fromme Gewohnheit gepflegt hat, so wie er das schon von klein auf gelernt hat. Vielleicht hat er Psalmen gebetet. Lieder gesungen, Gott dankt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Danke, Herr, für die vielen Menschen, die jetzt gerade geheilt worden sind. Danke für die vielen, die das Wunder haben für mich erleben. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich. Seine Güte hört niemals auf. Vielleicht hat er das im Gebet immer wieder gesagt und einfach seinem Gott dankt für alles, was er da hat. Wenn ich so einen Tag habe, wo ich mich im Bett verkrüche, statt etwas Produktives zu machen, dann versuche ich auch, meine Gedanken wenigstens einfach mich mit etwas zu füllen, was ich schon von klein auf kenne. Zum Beispiel einfach, der Herr ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Er führt mich auf frische Weide und zum frischen Wasser. Du tankst mich wieder auf, du deckst einen Tisch vor mir. Oder ein simples Lied, das ich schon seit Jahrzehnten kenne. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich will erzählen von all deinen Wundern und singen deinem Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Und ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Das sage ich so lange, bis etwas von dieser Freude wieder anfängt aufploppen. Jesus hat wahrscheinlich so Gewohnheiten gepflegt. Es sieht ganz so aus, wie wenn er die Schrift und Gebet durchaus gut gekannt hat und dass er sich in ihnen gestärkt hat. Womit ich mich nicht unter Druck setze, wenn meine Batterie leer ist. Wenn ich müde bin, dann sage ich mir nicht, ich hätte halt mehr sollen Bibel lesen. Ja, wenn der Buchstabe vor den Augen tanzt, was bringt das? Ich sage mir auch nicht, ich hätte halt mehr sollen beten oder ich müsste mehr Fürbitte, ich müsste mehr Worship hören. Ich zehre dann von dem Vorrat, der noch in mir drin ist. Und wenn es nur ein Aspekt ist von Gottes Wesen, deine Liebe, sie ist unendlich gross. Und ich nehme einen einzigen Vers, eine einzige Liedzeile. Mir ein schlechtes Gewissen zu machen, dass ich jetzt religiös zu wenig fleissig bin, das füllt meine Batterien nicht auf. Das lehrt sie zusätzlich. Gott ist doch nicht in erster Linie an Pflichterfüllung interessiert. Klar, so eine Gewohnheit füllt unsere Speicher für Notzeiten. Das macht schon Sinn. Aber in Notzeiten muss ich mir doch keinen Vorwurf machen. Das bringt überhaupt nichts. Jesus ist an einer Herzensbeziehung interessiert, nicht an Pflichterfüllung. Wir sind gerettet, weil er uns in seiner unendlichen Liebe, weil er sein Leben für uns hingegeben hat. Und allein über dem können wir immer wieder staunend danken. Das füllt meine Batterie. Vielleicht ist es sogar der Schlaf der Seligen, der unsere Batterien wieder auflädt, so wie bei Jesus hinten im Schiffsheck. Oder einfach können Ruhe bewahren, obwohl es um uns herum tobt. Vielleicht schenkt Gott dir die Gnade, die Ruhe zu bewahren oder irgendwie einfach können auf Sparflammen zu laufen, wenn sich deine drei Jungs wieder mal streiten. Oder wenn der Chef Druck macht und alle in wilder Aufregung sind. Vielleicht kannst du ruhig schlafen nach einem aufwühlenden Meeting mit ungewisser Zukunft. Das ist Gottes Gnade in deinem Leben, um deine Batterien wieder aufzuladen. Und wenn dir die Gnade fehlt im Moment, dann darfst du Jesus darum bitten, dass immer wieder bei dieser göttlichen Gelassenheit, die wir vor ein paar Wochen angeschaut haben. Und eine weitere Gnade ist es, rechtzeitig zu spüren, wann muss ich so eine Aufladezeit einplanen, damit es nachher nicht zu leer ist. Egal, was das Umfeld denkt, ob ich die Erwartungen von anderen erfüllen kann oder ob ich sie enttäuschen muss. Je konsequenter ich die Auszeit im rechten Moment einplane, desto weniger Energieverlust habe ich. Und bin wieder bereit, voll mit anzupacken, alles zu geben. Überall dort, wo wir über unsere Kräfteverhältnisse leben, zahlen wir früher oder später einen rechten Preis. Wir brauchen dann sehr lang, bis wir uns regenerieren können. Und manchmal bleiben Defizite für den Rest des Lebens. Oder eine Partnerschaft hat gelitten. Verletzungen sind geschehen, die viel, viel Zeit brauchen zum Heilen. Jesus hat bei seinen Jüngern gut erkannt, wann sie Zeit brauchen, um aufzudanken. Und er hat es mit Bügen und Brechen durchgesetzt. Wieder alle Erwartungen und Nöte der Menschen. Er hat darauf vertraut, dass der Vater diesen Menschen auch zu einem anderen Zeitpunkt begegnen kann, auf eine andere Art. Er hat nur dort müssen seine Aufgabe erfüllen, die ihn Gott angestellt hat. Und er war weder schuld am Tod von Johannes dem Täufer, noch dass er zu spät gekommen ist, wo der Lazarus verstorben ist, noch beim Töchterli von Jairus. Er ist einfach den vorzeichneten Weg vom Vater gegangen. Und er hat den Erwartungen der Menschen nicht nachgegeben. Egal wie edel und geistlich die Erwartungen sogar noch gewesen sind. Und Jesus hat die Zeit auf dem Berg genutzt. Er hat sich innerlich gestärkt im Herr. Das ist schon so vom König David überliefert. Ihr kennt das wahrscheinlich. Der David, der hat wunderschöne Lieder und Psalmen geschrieben in so Zeiten vor dem Herr. Schade haben wir keine Psalmen von Jesus. Wäre noch spannend. Aber er hat die Psalmen gelebt. Er hat sie verinnerlicht gehabt. Man könnte sagen, er war sozusagen die Inkarnation von vielen Psalmen. Er war der Gesalbte, von dem David prophetisch geschrieben hat. Und Jesus hat sich an diesen ewig gültigen Worten stärken. Nach einem geistlichen Höhenflug will der Feind gerne die Sieg streitig machen. Davon haben wir vorher schon geredet. Und während Jesus auf dem Berg oben auftankt, kämpfen die Jünger jetzt gegen einen aufziehenden Sturm. Markus 6, 47. Bei Einbruch der Nacht war Jesus immer noch allein an Land und das Boot mit den Jüngern befand sich mitten auf dem See. Jesus sah, dass sie große Mühe mit den Rudern hatten. Ich habe eigentlich immer gedacht, sie sind Segelschiff, aber naja, ist noch strenger. Weil ein starker Gegenwind blies. Ein Segler wäre nicht lässig bei Gegenwind, das ist klar. In den frühen Morgenstunden kam er über den See zu ihnen. Er war schon beinahe an ihnen vorüber, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen. Bei seinem Anblick waren sie zu Tode erschrocken. Aber Jesus sprach sie sofort an: Habt keine Angst. Ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Er stieg zu ihnen ins Boot und sogleich legte sich der Sturm. Da waren sie außer sich vor Entsetzen. Selbst nach dem Wunder mit den Broten hatten sie noch nicht begriffen, wer Jesus eigentlich war. Ihre Herzen waren für seine Botschaft immer noch verschlossen. Obwohl Jesus die Zeit gebraucht hat zum Aufdanken, er lässt seine Jünger nicht im Stich. Er ist rechtzeitig bei ihnen. Ich weiss nicht, ist er jetzt da den Berg runtergesputtet oder bis Wasser reingerannt, keine Ahnung, oder ob ihn der Vater einfach dort hinbeamt hat. Schwer vorstellbar, aber da ist der Mond zwischen ihnen mal zwischen diesen dunklen Wolken aufblitzt und sie sehen da so eine Gestalt übers Wasser laufen. Echt spooky, oder? Der gestandene Seebären ist das Herz gerade in die Hose gesackt. Noch mehr erstaunt sind sie gewesen, als Jesus ins Boot steigt und der Sturm leitet sich augenblicklich. Was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen? Niemand war so nah mit Jesus über all die Monate unterwegs gewesen. Dann haben sie noch nicht begriffen, wer er ist was er vermag, was er kann. Dass sie mit ihm keine Angst haben brauchen. Dass er immer mit ihnen ist und für sie sorgt. Hab keine Angst. Ich bin's. Ich bin da. Ich gang mit dir durch den Sturm. Und ich stille den Sturm. Ich bring dich sicher an Land. Es ist keine Schande, sich müde zu fühlen. Wir müssen nicht funktionieren wie Maschinen. Wir sind von Gott so geschaffen, dass wir uns an jedem siebten Tag erholen sollen. Dass wir nachts sollen schlafen, ein paar Stunden. Dass wir regelmässig sollen essen und trinken. Dass wir seelische Nöte verarbeiten müssen. Es gibt Zeiten von der Freude und es gibt Zeiten von der Trauer. Und es gibt Zeiten zum Schaffen und es gibt Zeiten zur Erholung. Lernen wir von Jesus zu spüren, wann welche Zeit dran ist. Lassen wir uns vom Heiligen Geist leiten, dass wir spüren, jetzt muss ich auftanken. Damit ich durch den nächsten Sturm durchsegeln kann. Ja, vielleicht sogar merken, mit ihm kann ich den nächsten Sturm stillen. Manchmal, wenn mein Verstand nicht mehr fruchtbar ist und ich nicht mehr klar denken kann, dann merke ich plötzlich, dass ich im Heiligen Geist bete innerlich. Verwünsche mich dann dabei, dass ich in Sprachen denke. Ich bin zu müde, um konstruierte Sätze zu beten, aber trotzdem ist mein Geist aktiv. Ich wüsste dann sehr gerne, was ich eigentlich bete. Für andere, für mich. Oder danke ich eben einfach in meinem Geist auf, so wie es der Paulus gesagt hat. Wer in Zungen redet, baut sich selber auf. Ist das schon ein automatisierter Mechanismus, der abläuft aus geistlicher Gewohnheit? Ich glaube, es ist ein gutes Mittel, um Batterien aufzuladen. Dann kann mich Gott auch wieder brauchen, um ein verständliches, prophetisches Wort an die Gemeinde zu richten. Wovon sie natürlich mehr hat, als wenn ich heute Morgen hier einfach wieder in die Zunge predige. Manchmal ist es so, dass wir einfach in eine Auszeit hineinkatapultiert werden. Von einem Tag auf den anderen. Es fühlt sich dann meistens nicht so gut an. Vielleicht ist es nicht einmal Gottes Plan. Aber Gott kann die Zeit nutzen. Schaut, wo der Paulus nach seiner Missionsreise zurückgekommen ist, nach Jerusalem. Da hat es also wütige Leute gehabt. Und aufgrund von falschen Anschuldigungen hat man ihn gefangen genommen. Aber letztlich war er dort in Sicherheit vor dem wütenden Mob. Weil die Leute sich bei Gott